Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Fahren wir vom Lido wieder zurück Richtung Altstadt zu den Giardini. Zur Kunstbiennale. Immer noch die größte und traditionsreichste Kunstausstellung der Welt. Einer der Spielorte, die Giardini. Und der mit den meisten nationalen Pavillons. Das ist Pavillons. Das ist ja diese althergebrachte Tradition, dass dort eben Länder ihre Künstler hinschicken, wie auf einer Art Weltausstellung der Kunst, um zu zeigen, was die jeweilige Kunstszene so drauf hat. Im deutschen Pavillon unter anderem zu finden, der Künstler und Regisseur Ersan Montag. Der hat ein mehrstöckiges Haus in den Pavillon gebaut, das auch seine Familiengeschichte erzählt, als der Großvater, nämlich türkischer Einwanderer, jahrzehntelang gesundheitsschädliche Arbeit machte und daran erkrankte. Die Räume, in denen noch Möbel stehen, sind von einer Staubschicht bedeckt. Schauspieler, Schauspielerinnen spielen, Familienmitglieder, die stumm durch das Haus ziehen und am Ende den Großvater beerdigen. Ersan Montag ist zurück am Pavillon und jetzt am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie stehen tatsächlich direkt am deutschen Pavillon und schauen aufs Wasser oder an welcher Stelle stehen
aufs
Sie
Wasser,
gerade?
Aufs Wasser, genau. Da bei den Bäumen, also quasi am hinteren Teil des deutschen Pavillons.
Also hinter dem Pavillon hat man so ein bisschen Blick auf die Lagune. Ziemlich großer, schwergewichtiger Pavillon und Sie dort mit Ihrer Arbeit. Wie fühlt sich das an, nach all den Wochen wieder zurückzukehren?
Ach, das ist schön. Also irgendwie wird man schon ein bisschen sentimental, weil das ja bald zu Ende geht. Und ich kann mir diese Stadt jetzt tatsächlich ohne diese Arbeit hier gar nicht vorstellen, weil ich es so verknüpfe. Deswegen hat man fast schon Angst, was dann irgendwie Venedig danach sein wird für mich. Aber ja, es ist schon irgendwie ganz schön. Es gibt wahnsinnig viele Besucher immer noch, BesucherInnen. Und das ist irgendwie sehr schön, das zu sehen und wie sich das hier verändert auch mit dem Wetter und mit der Temperatur.
Und was genau ändert sich?
Also im April war es ja wahnsinnig kalt und regnerisch in Venedig und entsprechend wurde es auch recht früh schon dunkel. Und da wir sowohl Jael als auch ich ja mit dem Tageslicht arbeiten, der durch die Fenster in den Pavillon reinkommt, wir haben ja eigentlich gar kein künstliches Licht, bis auf was vom Video kommt und ein paar Lampen, ist das Licht als Element sehr bedeutend. Und im April gab es ein komplett andere Licht. Und jetzt im Sommer gibt es viel mehr Sonne und der Raum erhitzt sich total anders und es ist nochmal viel beklemmender da drin, weil das kaum auszuhalten ist von der Hitze her. Das heißt, die Räume sind noch wahnsinnig warm. Im April war alles ziemlich kalt, da ist man ja richtig erfroren im Pavillon. Und es ist eine ganz andere Erfahrung, wenn es heiß ist da drin, als wenn es kalt ist. Und das ist total spannend, wie einfach so das Wetter die Erfahrung verändert.
Und diese Performance mit Schauspielerinnen und Schauspielern in diesem Haus, was sie sozusagen in den Pavillon gebaut haben, was ja von so einer staubigen Oberfläche geprägt ist, was so ein bisschen auch an die alten Wohnverhältnisse von ihrem Großvater erinnert. Diese Performance war dann ja irgendwann im Juni, Ende Juni beendet und konnte dann auch nicht weitergeführt werden. Jetzt gibt es eine Videodokumentation dazu. Warum wurde das eigentlich nicht bis zum Ende tatsächlich realisiert? Bis November ist ja die Biennale noch geöffnet. War das auch eine Kostenfrage, eine praktische Frage? Woran lag es?
Das ist eine rein finanzielle Frage. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass das durchgezeigt wird. Also wir haben ja die ersten 2 Wochen tatsächlich durchgespielt und dann gab es eine kurze Pause von 3 Wochen und dann wurde bis zum 23. Juli an Wochenenden nochmal gespielt, immerhin von Freitag bis Sonntag. Und das ist auch vertretbar, weil, sagen wir mal, die massenweise Zuschauer, wie sie am Anfang da sind, dann im Laufe des Betriebes so nicht da sind. Insofern wäre das jetzt, sagen wir mal, sowieso verkehrt, wenn man die ganze Zeit dort Menschen drin hat. Das wäre, sagen wir mal, sehr verschwenderisch. Aber leider ist jetzt seit Ende Juni findet da keine Performance mehr statt. Deswegen habe ich mich entschieden, eben auf meiner Webseite eine Filmaufnahme von der Performance zur Verfügung zu stellen, damit die Zuschauer einfach die Möglichkeit haben, die Arbeit als Ganzes auch zu sehen. Weil ich auch nicht mehr damit rechne, dass wir das noch hinkriegen, da die Performance nochmal zurückzuholen. Das ist eine rein finanzielle Sache.
Aber zumindest ist jetzt dokumentiert und es finden ja auch noch Veranstaltungen statt. Also gerade gestern haben Sie sich mit einem ziemlich bekannten französischen Autor getroffen im deutschen Pavillon, Didier Eribon, der ja mit seinem autobiografischen Werk Rückkehr nach Reims, ist da glaube ich auch schon wieder ein paar Jahre alt, dieses Buch, aber hat Furore gemacht auch in Deutschland, einige Parallelen auch hat. Da geht es auch um ein Arbeiterkind, um eine Arbeiterfamilie, um das schwierige Großwerden in so einem Umfeld und auch darum, wie die Eltern auch marginalisiert wurden, wie sie benachteiligt wurden, auch durch ihre soziale Schicht. Es ist ja ähnlich auch wie bei ihrem Großvater zum Beispiel, der jahrzehntelang geschuftet hat, dort in einem Werk, wo auch Asbest verwendet worden ist und dann auch krank geworden ist. Was war das für ein Gespräch gestern?
Das war total spannend, weil Didier hatte gerade noch ein Buch über seine Mutter geschrieben, wie sie altert und stirbt und leben, altern, sterben, arbeiten, sterben. Und als ich das Buch gelesen habe und auch die Kuratoren, dachte mir, das passt total gut zusammen, auch wenn es zwei sehr unterschiedliche Herkünfte sind, also Frankreich und migrantisch Deutschland, war da eine ganz starke Verbindung. Die DDR arbeitet ja sehr viel darüber, dass sie versucht zu verstehen, warum eine gewisse Arbeiterklasse wegfällt und auch zum Beispiel in die rechte Ecke rückt oder in den Populismus verfällt. Und wir haben versucht, gestern zu untersuchen, also erstmal, was so mögliche Darstellungs- und Untersuchungsformen in der Kunst sein können, wie man Arbeiterbiografien überhaupt verhandelt und wie man sie bearbeitet und repräsentiert in der Kunst oder auch in der Literatur. Und vor allem, wie man eine Art Wertschätzung für Arbeit insgesamt herstellt. Und das war irgendwie interessant. Da haben wir beide aus unterschiedlichen Perspektiven darüber ein Gespräch geführt, was ich sehr interessant fand.
Ja. Und inwieweit spielten auch die politischen Verhältnisse eine Rolle? Also Frankreich hat ja eine Parlamentswahl hinter sich, die zwar sozusagen vielleicht dann doch nicht so stark für die Rechtspopulisten ausgegangen ist, aber dennoch auch trotzdem natürlich viele Erfolge konnten da die Rechtspopulisten feiern, die ja eben auch viele Arbeiter dort auf ihre Seite gezogen haben. Ähnlich auch Landtagswahlen jetzt in Sachsen und in Thüringen, wo die AfD sehr stark geworden ist. Inwieweit spielte das eine Rolle?
Ja, also das war ja tatsächlich ein Tag nach dieser furchtbaren Landtagswahl, wo die AfD mit über 30% jetzt im Grunde die Mehrheit bildet in Ostdeutschland als politische Kraft. Und dasselbe ist ja in Frankreich im Grunde vor ein paar Wochen passiert. Und wir haben halt einfach dieses Szenario mal weitergesponnen und dachten, also was ist, wenn dann irgendwann Marie Le Pen und irgendwann die AfD regieren würde und dann mit Meloni? Also was ist, wenn diese ganzen rechten Parteien an die Macht kommen und wie verändert es und was kann man dagegen tun? Und tatsächlich ist also eine gemeinsame Feststellung ist, dass man irgendeinen Weg finden muss, diese Menschen irgendwie, also erstmal the public sector hat, nennt es die DDR, wieder zu etablieren, indem man eben Menschen wichtige Pflegeeinrichtungen bietet und Altersheime und ein würdiges Leben ermöglicht und genau diese ökonomische Versplitterung irgendwas dem entgegensetzt. Und ohne die realen Probleme dieser Menschen zu lösen, wird diese Bewegung auch nicht mehr zu stoppen sein. Auch wenn wahrscheinlich die politische Partei, für die sich Menschen entscheiden, da ohnehin keine Lösungen bringen werden, schafft es die regierende Klasse eben auch nicht. Und der einzige Weg, das zu stoppen, ist, sich mit den Lebensumständen der Menschen so ernsthaft auseinanderzusetzen und einfach ganz schnell Lösungen zu liefern. Und das war irgendwie auch, glaube ich, so das Gesprächsthema gestern. Was kann man dagegen tun? Und darüber sprechen, mit den Leuten sprechen, bringt nichts. Man muss ihre Lebensumstände verbessern. Ganz einfach, ganz platt gesagt. Ja. Und Lebensumstände bedeutet, Bushaltestellen, Postservice, Würdigung von Arbeitsrealitäten, eine ökonomische Entlohnung für das Lebenswerk von Menschen, von Arbeitern, von auch von der Mittelklasse. Das sind einfach ganz konkrete Probleme, die die Menschen haben. Und wenn man an den Umständen nichts ändert, wird diese Bewegung auch nicht mehr aufzuhalten sein.
Dabei sind es ja nicht nur sozial Benachteiligte, die Rechtspopulisten wählen, ne? Das sehen wir.
Ja, nicht nur, aber es gibt ja eine große Abstiegsangst auch in der Mittelklasse und das ist ja auch real. Ist ja nicht so, dass die Lebensumstände sich verbessern, auch in der Mittelklasse, sondern also es hat sich ja schon längst gelöst von der Arbeiterklasse in eine breitere Schicht von Menschen. Es gibt ganz große Abstiegsängste und die sind nicht nur gefühlt, sondern die finden tatsächlich statt. Und ja, da braucht es ganz, ganz aktive Lösungen für.
Und Sie als Künstler, wäre Ihr Beitrag, das eben zu thematisieren auf Ihre Weise oder müssten Sie noch weitergehen?
Ja, unbedingt. Also mehr kann ich nicht tun, als es zu thematisieren oder ich kann Dinge in den Fokus rücken und vielleicht Umstände beleuchten. Also Lösungen habe ich erstmal keine direkt, weil ich bin ja auch keine ausführende politische Kraft. Was wir tun können ist, was wir zum Beispiel im Deutschen Pavillon gemacht haben, ist einen bestimmten Aspekt der Arbeiteranerkennung zu, auch wenn sie künstlich stattgefunden hat, als Monument temporär zu ermöglichen und zu beleuchten, was ist denn so ein Leben von einem Menschen und was ist denn das Objekt der Auseinandersetzung sonst in der Kunst? Und indem man eben eine, sagen wir mal, nicht gängige Biografie oder nicht für die Kunst interessante, spektakuläre Biografie ins Zentrum einer solchen Veranstaltung rückt, schafft man Repräsentation für eine breite Schicht von Menschen, die sich noch nie angesprochen gefühlt haben. Und dadurch schafft man thematisch eine Auseinandersetzung über Dinge, die man sonst eher nicht in den Fokus rückt. Und ich glaube, wir müssen uns mehr mit den Biografien von Menschen beschäftigen, die nicht spektakulär unterschiedlich sind oder einzigartig sind, sondern die vielleicht einfach ein ganz normales Leben verkörpern, aber die eben die Stabilität dieser Gesellschaften gewährleisten.
Und die vielleicht auch stärker zum Beispiel in die Kunst eingebunden werden sollten, wo vielleicht Brücken gebaut werden sollten. Ich weiß nicht, ob diese Menschen tatsächlich auf die Biennale in Venedig gehen würden, um sich ihre Arbeit zum Beispiel anzuschauen. Die Eintrittspreise sind ja auch vehement.
Genau.
Und aber damit geht es ja schon mal los.
Die,
ne?
Sich, sagen wir mal, in der Kunst sich bewegen, haben ja meistens auch Einfluss in den Gesellschaften und die können sie geltend machen. Und ich denke schon, dass wir natürlich eine Kommunikation in einflussreichen Sphären führen von Leuten, die wiederum auf einer anderen Ebene auf die Gesellschaft zurück Einfluss haben können. Und da kann man zumindest bei diesen Leuten ein gewisses Bewusstsein schärfen, da irgendwie die Dinge anders zu thematisieren oder anders zu betrachten. Dass das jetzt keine massenhafte Veranstaltung für die in dem Fall ausgebeuteten Gastarbeiter darstellt, das ist mir bewusst. Das ist auch nicht der Anspruch, kann es auch nicht sein. Weil eine Reise nach Venedig ist mit so viel Kosten verbunden, dass das für den einfachen, also mit nicht gängigen Mittel- oder obere Mittelschicht Zugang bietet, aber nicht für die Arbeiter, das ist ja klar. Aber das ist, glaube ich, auch nicht der Anspruch.
Ja, das führt uns am Ende des Gesprächs noch einmal vielleicht zu Ihren Eindrücken von der Kunstbiennale generell jenseits des deutschen Pavillons. Mhm. Sie haben gesagt, es sind auch ganz andere Menschen, die jetzt auch zum Beispiel in den deutschen Pavillon kommen. Mhm. Welche Beobachtungen machen Sie? Wer kommt jetzt eigentlich so Anfang September auf diese Kunstbiennale? Also als sie eröffnet wurde im Frühjahr, da war natürlich die, was man so die Art Crowd nennt, also Sammlerinnen und Sammler, Kritiker, Galeristen, Museumsdirektorinnen, ähnliches. Und jetzt kommen ja ganz alltägliche Menschen. Welche Beobachtung machen Sie da?
Also genau, es gibt erstmal den gängigen Tourismus und tatsächlich gibt es aber auch einen Kulturtourismus. Jetzt im Herbst kommt auch wieder mehr kunstaffines Publikum und nicht, wie sagen wir mal, zufälliges Touristenpublikum. Und das verschiebt nochmal die gesamte Auseinandersetzung. Aber wir haben auch teilweise hier Leute, die völlig ratlos durch die Ausstellung laufen und nicht wissen, wozu sie gebeten sind, weil es natürlich eine Kunstrezeption eine gewisse eine Erfahrung auch voraussetzt. Und das ist schon spannend. Also diese ersten 5 Tage, die waren echt, ich habe bis heute nicht verarbeitet, was da so an Fachpublikum drin war und also wie die Leute da durchlaufen und wie sie das rezipieren und mit was für Blicken sie raufschauen, auch mit einem Fachblick und das Ganze auch diese Marktlogik spiegelt. Also vieles ist ja dann auch Verkauf und Anerkennung und okay, wer ist die große nächste Entdeckung und was ist besser als das andere? Es ist ja so eine Messe auch gleichzeitig und das ist natürlich gegen den Inhalt oder gegen den Grundaspekt dieser künstlerischen Auseinandersetzung, weil sie ja, sagen wir mal, aus einem sehr inneren Bedürfnis heraus versucht, etwas zu erzählen und das im Kontext einer Marktbetrachtung erstmal seltsam wirkt. Insofern ist es dann schön zu beobachten, dass ich habe gekriegt, ja jeden Tag wirklich Nachrichten von unterschiedlichen Leuten geschickt, auch Briefe und witzigerweise ganz viel aus dem chinesischen Raum, also ganz viele aus China können sich viel mit der Arbeit verbinden und was meine Erfahrung ist, und das hat mich auch sehr berührt ist, dass eben nicht so eine rein biografische Erzählung ist, sondern dass sich Menschen aus unterschiedlichen Teilen der Welt mit diesem Aspekt der Arbeiterausbeutung auseinandersetzen können und darin sich gespiegelt sehen und das irgendwas in ihnen auslöst. Und das ist schon eine ganz wunderbare Erfahrung. Das erfahre ich vor allem über die Nachrichten, die mir geschickt werden.
Ersan Montag, einer der Künstler, der Deutschland vertritt auf der Kunstbiennale in Venedig, wo er gerade steht, direkt hinter dem deutschen Pavillon mit Blick auf die Lagune und jetzt noch einmal mal hingefahren ist, unter anderem, um dort auch berühmte Kollegen und Kolleginnen zu treffen und auch nochmal neue Beobachtungen zu machen und Eindrücke zu sammeln. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.